Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, öffne bitte unseren Verstand, unseren Geist und unser Herz, damit wir dein Wort verstehen, damit wir dieses Wort in unser Leben mitnehmen und dass wir es mit Leib und Seele leben können. Dazu sei jetzt bei uns. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute sagen bestimmte Politiker oder nichtgläubige Menschen, man nennt sie vielleicht auch Agnostiker, das sind Menschen, die wissen nicht, ob es Gott wirklich gibt, und sagen, na ja, also die sind da sich etwas unschlüssig, aber sagen eher, dass sie nicht an Gott glauben. Und dann gibt es die Atheisten, die sagen, dass es keinen Gott gibt. Und dass solche Menschen sagen, dass Religion, damit man meinen sie auch das Christentum, sei Privatsache. Das hört sich für mich so an, als wäre es nur in Ordnung, den Glauben in den eigenen vier Wänden zu leben. Darüber hinaus auf gar keinen Fall. Das hieße für uns Christen, Jesus ist von den Toten auferstanden, er hat den Tod besiegt, aber diese Botschaft, diese lebensrettende Botschaft darf ich nicht weitergeben. Ich darf nicht auf die Straße gehen, meinen Glauben verkündigen, dazu stehen. Ich soll es nur in meinen eigenen vier Wänden leben. So die Meinung mancher Politiker. Ist das so von Gott oder auch in Gottes Wort so gewollt? Zu diesem Thema habe ich heute Worte des Apostels Jakobus mitgebracht. Jakobus war der Bruder von Jesus. Er hat ihn hautnah miterlebt und wie das so bei engen Familienangehörigen ist. Jesus konnte zu Lebzeiten seinen Halbbruder nicht gewinnen. Nochmal kurz, warum Halbbruder? Natürlich, sie hatten dieselbe Mutter, aber einen anderen Vater. Erst durch die Auferstehung Jesu kam Jakobus zum Glauben. Aber an seinem Handeln merkte man schon immer, dass Jakobus aus dem Judentum kam. Und diese Tradition lebte er auch. Heute würde man von einem messianischen Juden sprechen, einem Juden, der an den Messias Jesus glaubt. Ob wir jetzt Christus oder Messias sagen, ist das Gleiche. Das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch. Messias heißt einfach gesalbt. Jesus ist der Gesalbte und früher wurden Könige gesalbt. Jesus ist also der wahre König, der ewige König von Israel. Das einfach kurz auch zum Herrenbruder Jakobus. Hören wir nun seine Worte aus dem Jakobusbrief. Eine Frage gebe ich zum Hören mit, die ich schon am Eingang gestellt habe. Darf christliches Leben nur im Privaten bleiben? Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt, kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen, es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht hin in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Und ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Und ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Ja, der Brief ist von Jakobus erstmal ein harter Tobak. Man muss dazu sagen, auch um ihn einzuordnen, Luther hat ihn an das Ende der Bibel gestellt. Er nannte diesen Brief auch Strohepistel, weil er sagt, es widerspricht sich scheinbar mit dem, zum Beispiel, was Paulus sagt. Aber wir nähern uns dem jetzt etwas. Was meint ihr nun, wie man die Frage beantwortet? Ist das Christentum jetzt Privatsache, für die eigenen vier Wände bestimmt? Dazu habe ich vier kleine Punkte. Der erste Punkt ist Wehrgerechtigkeit, ein falscher Glaube. Kommen wir zu unserem ersten Punkt. Man kann Jakobus auch falsch verstehen. Das hat man auch mehrere Jahrhunderte getan. Auch heute ist die Kirche davon betroffen. Früher im Mittelalter sah das so aus, dass man zu vermodernden Knochen gepilgert ist, um von diesem Werk bei Gott sich Lohn zu erhoffen. Man weiß zum Beispiel auch in der Elisabethkirche, da lagen zum Beispiel in Marburg auch ganz viele Knochen von der heiligen Elisabeth, da sind viele hingepilgert, um sich davon Heiligkeit, Seligkeit zu versprechen. Und dann, als die Reformation kam, hat einfach der Philipp der Großmütige, der Landgraf von Hessen, ist in die Elisabethkirche reingestürmt und hat die Knochen mitgenommen, hat sie sozusagen ja geraubt und hat sie irgendwo vergraben, wo wir heute noch nicht wissen, wo sie sind, um diesen Heiligkult, das zu beenden. Oder in Rom wandelte man auf Knien die Santa Scala hinauf, die heilige Treppe, um dort durch das getane Werk Gott gnädig zu stimmen, damit ein Verwandter aus dem Fegefeuer kommt. So tat dies auch Martin Luther für seinen Großvater, als er um 1510 in Rom war. Die Vorstellung, dass ich bei Gott besser dastehe, wenn ich mehr Werke für ihn tue oder mehr Aufmerksamkeit bei ihm bekomme. Ja, damals glaubte man das so. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Das waren Worte von Jakobus. Und so könnte man ihn auch verstehen, wenn man diesen einen Vers so aus dem Zusammenhang nehmen würde. Also wenn du glaubst, dann musst du das durch deine Werke zeigen. Und das sind keine rein mittelalterlichen Vorstellungen. Auch heute ist es in der Kirche die Wehrgerechtigkeit wieder da, bloß in einem anderen Gewand. Viele Menschen denken, wenn ich etwas Gutes für Gott oder für meinen Nächsten tue, dann liebt mich Gott umso mehr. Wie würdet ihr das beurteilen? Ich fliege in den Urlaub mit dem Flugzeug und kann einer Organisation Geld spenden, damit mein ökologischer Fußabdruck neutralisiert wird, also dass meine CO2-Emissionen wettgemacht werden. Dann habe ich doch mein Gewissen erleichtert. Dann habe ich doch die Umwelt und die Schöpfung Gottes geschont. Das muss doch Gott honorieren. Ein anderes Beispiel. Ich ernähre mich vegetarisch, damit ich nicht so viel Fleisch produziere und weniger Sojaprodukte über den Erdball geschippert werden. Dann tue ich etwas für die Umwelt und für die Bewahrung der Schöpfung. Das muss doch Gott honorieren. Und wenn ich das tue, gehöre ich ja zu den Guten. Doch wenn ich so denke, was ist mit den Menschen, die nicht so leben? Glauben die nicht richtig? Sind die dann böse oder sind es keine Christen? Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich verurteile auf gar keinen Fall das Verhalten dieser Menschen, wenn sie auf diese Weise auf die Umwelt achten. Doch ich muss mich fragen, aus welcher Motivation heraus tue ich das? Hoffe ich, dass mein Bonuskonto bei Gott sich immer mehr füllt? Tue ich es vielleicht, um meinen Mitmenschen zu gefallen? Oder tue ich es wirklich aus tiefster Überzeugung? Zudem, wenn ich gewisses Handeln bewerte, also sage, dass ein Handeln gut ist und das andere schlecht, kommt man schnell dann zu dem Schritt, Menschen in Gut und Böse einzuteilen. Das sind aber die Maßstäbe des Menschen. Der Mensch teilt auf in gute und schlechte Taten. Durch bestimmte Taten bekenne ich mich zu einer bestimmten Gruppe. Man bildet eine Art Bubble, eine Blase, in der man sich aufhält. Das Tun wird dann von dieser Blase beklatscht. Doch in diese Blase werden andersdenkende Menschen nicht hineingenommen, sie werden sogar nicht auf Augenhöhe behandelt. Aus dem Beurteilen des Verhaltens anderer Menschen wird schnell ein Verurteilen, durch das andersdenkende Menschen ausgegrenzt werden. Und was tat Jesus? Er ging auf die ausgegrenzten Menschen seiner Zeit zu. Das sind die Kranken, auf die er zuging. Das sind es auch die Zöllner, ja. Oder natürlich, er sprach auch mit den Pharisäern, auch wenn er ihre Meinung nicht immer geteilt hat. Aber er hat mit ihnen gesprochen. Ja, er ging auf die ausgegrenzten Menschen seiner Zeit zu und erinnerte daran, ich vergebe euch und ihr begegnet euch unbarmherzig und hartherzig. Gott vergibt euch, aber untereinander seid ihr hartherzig. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Der Einzige, der ohne Schuld war und der den Stein hätte werfen können, war Jesus. Und was tat er? Er warf keinen Stein. Denke ich also nur an die Werke, also was ich doch für tolle Dinge mache, dann setze ich weniger auf Beziehung zu anderen, sondern als auf die Anerkennung bei anderen. Zweitens, was heißt Glaube mit Werken? Kommen wir zu Jakobus zurück. Wie hat Jakobus dies nun gemeint? In welchem Verhältnis stehen Glaube und Werke? Dazu muss man wissen. Der Jakobusbrief gehört zu den ältesten Briefen des Neuen Testaments. Die Begriffe waren damals noch nicht ganz klar umrissen. Der Apostel Paulus zum Beispiel geht da viel klarer vor und hat klare Unterscheidungen von Glauben und Werken. Von der Wortwahl stehen Paulus und Jakobus sehr weit voneinander, so wirkt es, doch sie meinen eigentlich das Gleiche. Jakobus nennt als Beispiel die Hure, die Prostituierte Rahab im Alten Testament. Sie ist im Alten wie im Neuen Testament für ihren Glauben sehr geachtet. Doch was hat sie getan? Jakobus schreibt desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinausließ? Kurz zu Rahab. Die Israeliten wollten sich ihrem neuen zugesprochenen Land Kanaan anziehen, doch dieses Land ist besiedelt von den Kanaanitern. Also schickt der neue Anführer, der Nachfolger von Mose, Josua, zwei Kundschafter aus. Die beiden gehen nach Jericho, um die Lage vor Ort zu klären und steigen bei Rahab ab. Das Besondere ist, sie hat bereits von dem Gott Israels gehört. Sie hat von Gottes Taten gehört, wie von dem Marsch eines Volkes durch das trockene Meer. Ja, sie weiß, sie hat erkannt, dass der Gott Israels der Gott der Geschichte ist. Rahabs Volk gerät dadurch in Furcht und Schrecken. Doch Rahab ist ergriffen von der Vollmacht dieses Gottes. Und diesen Gott will sie auch glauben und sie tut es. Und dieser Glaube macht sich so stark in ihr, dass er nicht nur in ihrem Herzen bleibt. Ein Funken des Glaubens wird in ihrem Herzen entzündet und das Glaubensfeuer ergreift den ganzen Menschen. Sie will es zeigen, dass sie ihrem neuen Gott folgt. Sie riskiert ihr eigenes Leben für die Kundschafter aus dem Volk Israel. Also die Frage bleibt, aus welchem Motiv herauf hilft sie den Kundschaftern und riskiert dadurch ihr Leben? Sie tut das nicht in erster Linie, um Gott zu gefallen. Ja, eigentlich ist sie gar nicht so davon überzeugt, aber ja, der Gott Israels ist schon nicht schlecht, ja. Aber wenn ich mich zu dem stelle, dann habe ich bestimmt ein paar Vorteile. Nein. Nur mit äußeren Taten kann Gott nichts anfangen. Er will Menschen, die mit ihm eine Beziehung führen, auf Augenhöhe. Er will Kinder haben, die zwar ihren eigenen Willen haben, ja, er will den Willen nicht brechen. Aber Rahab ist nun loyal gegenüber Gott, ihrem neuen Herrn, der ihr Leben schenkt und eine Chance gibt, noch einmal neu anzufangen, mit Gott an ihrer Seite. Daher hilft sie den Kundschaftern. Sie ist Gott loyal und auch den Kundschaftern aus dessen Volk. Weil die Kundschafter die Repräsentanten dieses Gottes sind. Und das ist in keiner Weise eine Werkgerechtigkeit, denn Gott allein schafft diese Voraussetzung in Rahab. Zudem, man muss sich vorstellen, es geht nicht darum, wie viel gute Taten sie für Gott tut, sondern dass sie das überhaupt tut. Ja? Nicht wie viel Werke, sondern dass sie überhaupt Werke für Gott tut. Es wäre doch auch seltsam, Rahab ist total von Gott ergriffen, ja, wie er durch sein Volk handelt, aber sie ist weiterhin ihrem eigenen Volk loyal und verrät am Ende die Kundschafter. Das wäre auch seltsam. Ja, also es wäre nicht stimmig, dieses Verhalten. Dann wäre auch Rahab vom Herzen her gar nicht überzeugt. Aber Rahab handelt anders, weil Rahab Gott ganz und gar von Herzen vertraut. Und das so kurz. Wir haben im Evangelium von diesem reichen Mann gehört. Ja, der tut alle Gesetze, hat sie alle eingehalten. Und darüber freut sich auch Jesus. Aber ich glaube, er sieht auch das große Problem bei diesem reichen Mann. Wir entfernen uns jetzt etwas vom biblischen Text. Aber wenn wir das lesen, was wir bei Jakobus lesen oder bei Rahab, dann merkt man, wenn der Glaube nicht dabei ist, dann sind die Werke vor Gott auch, das sind sie nutzlos. Wenn wir aber mit Herzen dabei sind, sagen, ja, ich möchte das, was Gott mir vorgibt, was ihm wichtig ist, was sein Wille ist, aus tiefstem Herzen tun, dann tue ich automatisch diese Werke. Drittens, sola fide, der Glaube rettet allein. So komme ich zum dritten Punkt. Was zählt in Wirklichkeit vor Gott? Jakobus sagt ja, ohne Werke ist der Glaube tot. Doch wir können auch den Spieß umdrehen. Werke ohne Glauben sind wertlos. In Wirklichkeit zählt nur der Glaube vor Gott. Und woher weiß ich das? Da halte ich es mit dem Apostel Paulus. Er kam auch aus dem Judentum und hat alles aus dem alttestamentlichen Gesetz eingehalten und hat erkannt, all diese Werke vor Gott zählen rein gar nichts vor ihm. Wenn ich keine lebendige Beziehung mit Gott habe, im Brief an die Galater heißt es, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Und daher zählen nur der Glaube, das tiefe Vertrauen auf Gott. Und wie ist es dann mit den Werken? Die Werke sind dann eher ein äußeres Abbild oder eine Ausdrucksform eines tiefen Glaubens. Aber die getanen Werke sind in Wirklichkeit von Gott getan. Im Matthäus-Evangelium heißt es, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Dieser Glaube wird mir an folgendem Beispiel ganz bewusst. In Australien wird vor einigen Jahren ein Junge geboren, der seinen Eltern mit seiner Geburt erst einmal viel Kummer und Sorgen bereitete. Und das Hadern mit Gott. Warum? Warum lässt du das zu? In Australien wurde ein gewisser Nick geboren, aber ohne Arme und Beine. Als ich von ihm zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, wie kann dieser Mensch bloß so leben wie wir? Nick hatte in seiner Kindheit viele Selbstzweifel und Selbstmordgedanken wegen seinen Einschränkungen. Er fragte sich, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Doch eines Tages lernte er Jesus kennen und Jesus veränderte seine ganze Sicht auf das Leben. Dieser Glaube weckte in ihm Kräfte, die er vorher nicht kannte. Das beeindruckendste Bild von ihm, das ich kenne, ist, Nick steht auf einem Surfbrett etwa 100 Meter vor dem Strand auf dem Meer. Ohne Hilfe steht er auf dem Surfbrett und surft. Diesen Lebenswillen, den Jesus ihm geschenkt hat, will er auch in anderen Menschen wecken, die vielleicht keinen Sinn im Leben haben und keinen Sinn darin sehen. Ich will damit sagen, diese Werke kommen aus dem Glauben, aber ihren Ursprung haben sie in Gott. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss nun meine Ausgangsfrage. Ist der christliche Glaube Privatsache? Etwas für die vier Wände? Nein, ist er nicht. Denn aus dem Glauben heraus tun wir als bekennende Christen Werke, die auch den Nichtchristen zugutekommen. Auch Taten können missionarisch wirken. Durch diese Taten fragen sich bestimmt nichtgläubige Menschen, warum tun Christen das? Und mit dieser Frage denken sie bereits über Gott nach. Und erinnern wir uns an die Worte von Jakobus. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Sind wir ergriffen von Jesus und seiner Botschaft und orientieren wir uns an dem Willen Gottes, dann können wir gar nicht anders. Dann tun wir einfach die Werke Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.